Herr Brümmer, sagen
Sie? Ich höre Sie.
Ja, wunderbar, wunderbar. Dann bin ich ja froh. Endlich funktioniert die Kommunikation über 200 Kilometer hinweg. Herr Brümmer, ich weiß, dass Sie sehr eilig sind, darum möchte ich mich jetzt...
Bleiben Sie ganz ruhig, ich habe schon ein paar Minuten länger noch.
Super, danke, danke. Dann möchte ich jetzt gar nicht weiter in die Sektion einleiten, sondern Herrn Brümmer vorstellen. Professor Dr. Franz Brümmer ist dem Alpenverein und dem Hause hier schon sehr lange verbunden, weil er nämlich Vorsitzender des Kuratoriums Sport und Natur ist, das hier im Hause angesiedelt ist. Und von daher habe ich nicht mit ihm persönlich, aber mit seiner Geschäftsstelle des Öfteren zu tun. Sie kamen vor einiger Zeit auf mich zu und sagten, dass Sie einen Vortrag auch halten wollen, was mich sehr freut, weil Sie sozusagen als Vorsitzender des Kuratoriums Sport und Natur diesen Spagat und die Bandbreite dessen, wieso wir in die Berge gehen, schon im Namen haben. Herr Professor Brümmer ist außerdem außerplanmäßiger Professor für Zoologie und Biophysik an der Uni Stuttgart und Präsident des Verbandes Deutscher Sporttaucher und Mitglied im Umweltbeirat des Landes Baden-Württemberg und Experte für gewässerökologische und sportpolitische Fragen. Also ein breites Spektrum, und ich freue mich jetzt auf Ihren Vortrag. Danke.
Vielen Dank, Frau Kaiser, für die nette Einführung, aber auch vielen Dank für die Einladung zum Vortrag. Und ein ganz herzliches Dank auch natürlich für die Gastfreundschaft, die wir bei Ihnen genießen im Hause mit unserer Geschäftsstelle. Das sage ich auch gerne im Namen von Katharina Stolz, die ja unsere Geschäftsstelle bei Ihnen leitet. Und in dem Zusammenhang auch nochmal Danke an den Deutschen Alpenverein generell für die Unterstützung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Symposium Gipfelglück, Sport und Natur im Museum. Das Kuratorium Sport und Natur hat letztendlich mit diesem Dreiklang die Natur, der Mensch, der Sport tagtäglich zu tun. Wir vertreten 21 Mitgliedsverbände und versuchen einen Ausgleich, Frau Kaiser sprach von einem Spagat, zwischen Naturschutz und Natursport. Wir beobachten sehr aufmerksam Gesetzesvorhaben, wir veranstalten Symposien, wir geben Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben und wir beraten unsere Mitgliedsverbände aus dem Natursport. Wir haben also, wie erwähnt, tagtäglich mit diesem Dreiklang zu tun. Ein Dreiklang, der vieldeutig ist und immer wieder zu Widersprüchen neigt. Er ist ambivalent und daher wird es letztendlich auch sehr wahrgenommen. Und gerade im Zusammenhang mit Natursport, dem Draußensport und dem Drumherum ist er eine grundsätzliche Betrachtung wert. Und dazu tragen ganz sicherlich auch heute in Ihrem Symposium andere Referentinnen und Referenten bei. Und ich möchte diesen Dreiklang gerne aus dem Gesichtswinkel der Arbeit des Kuratoriums betrachten. Wir haben also es mit Grenzen zu tun, Grenzen für den Natursport, Grenzen für die Natur, Raumbedarf, Raumschutz. Und eine der wesentlichen Leitplanken dabei sind sicherlich die planetaren Grenzen. Ich komme nachher noch mal drauf, ganz am Schluss, warum ich das hier zeige, dieses Bild. Sie sehen, die Harmonielehre in der Musik auf der rechten Seite bedient sich einer sehr ähnlichen Bildsprache wie die planetaren Grenzen. Ob es dann immer zur Harmonie kommen wird, das werden wir sehen. Ich möchte einen Anfang stellen auch von diesem Dreiklang. Der Mensch braucht die Natur. Und Sie sehen hier ein paar Schlagwörter aus unserer Arbeit. Wir wissen es, wir brauchen die Natur. Wir sind darauf angewiesen als Grundlage unseres Daseins. Und trotzdem gehen wir rüpelhaft mit ihr um. Und wir wissen, dass sie schutzbedürftig ist und sensibel ist. Und trotzdem quälen wir sie. Und auf der anderen Seite haben wir die Sehnsucht nach einer unberührten Natur. Und dabei darf man die Frage stellen, was ist unberührte Natur, was ist natürlich? In letzter Zeit kam das Stichwort Wildnis sehr stark in die Diskussion. Und Sie verdeutlichen das ja auch mit dem Gipfelglück, mit dem Reiz, mit dem Kitzel des Sporttreibens hier mit dem Bergsport. Also Natur ist Sehnsuchtsort. Es hat was zu tun mit Lebenswandel und mit dem Lebensstil. Und vielleicht muss ich der Lebensstil wandeln. Wir haben es hier mit Nachhaltigkeit zu tun. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal an eine Schrift erinnern aus dem Jahre 2015. Die Umweltenzyklika Laudato Si des Papstes. Und im Untertitel, und das ist schon für einen Biologen bemerkenswert, steht über die Sorge für das gemeinsame Haus. Und bei Haus klingelt bei einem Biologen, einem Zoologen, der sich mit Lebensräumen beschäftigt, auch das Stichwort Ökologie. Also wir haben hier eine Bandbreite zu bewältigen unter diesem ersten Aspekt, der Mensch braucht die Natur. Und wir haben natürlich auch damit zu tun, dass wir gerade in der heutigen Zeit, Stichwort Klimaveränderungen, es immer wieder mit Wetterextremen zu tun haben. Vorhin war in der Begrüßung war ja auch nochmal die Corona-Situation angesprochen worden. Also unabsehbare Gefahren, aber vielleicht ist es ja gerade, was die Natur ausmacht, der Natursport ausmacht. Das Zweite, die Natur braucht den Menschen. Also es geht um den Naturschutz. Wie können wir diesen Schutz gewährleisten, wirkungsvoll? Wie können wir uns da wirklich einbringen, engagieren? Und da wird jetzt auch der Spagat des Kuratoriums natürlich sehr schnell deutlich. Wir können nicht überall letztendlich den Sport gutheißen. Es gibt eben Grenzen und es gibt letztendlich oder gilt hier Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, an diesem Zusammenhang muss hier die Diskussion eröffnet werden, die wir im Sport noch nicht haben. Sie müssten vielleicht eine zurück jetzt. Dankeschön. Die wir im Sport noch nicht haben, nämlich das Stichwort des Anthropozän. Also der Mensch im Anthropozän, Sie kennen das, der sicherlich der Meteorologe, Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Crutzen verwendete den Begriff des Anthropozäns erstmalig auf einer Tagung im Jahre 2000. Und er war entsetzt über das Ausmaß der Eingriffe des Menschen in das Erdsystem und stellte er fest, dass wir nicht mehr im Holozän leben, sondern im Anthropozän, also in einem Zeitalter, das vom Menschen und seinen Machenschaften bestimmt ist, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Er beschrieb es dann als die Geologie der Menschheit. Dieses Anthropozän hat zwei wesentliche Leitplanken. Einmal sind es die planetaren Grenzen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und zum anderen sind es die Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, die spannen letztendlich den Rahmen. Und im Anthropozän gilt es nämlich, den Menschen als einen integrativen Teil des Erdsystems zu betrachten. Das heißt also, sich von der Umwelt, von diesem Wort Umwelt zu verabschieden und in die Unswelt zu denken. Also, das heißt also, wir sind Teil dieses Erdsystems. Und an dieser Stelle möchte ich auch den Autor erwähnen von dieser Unswelt, von dieser Begrifflichkeit, nämlich den Berliner Geologen und Paläontologen Reinhold Leinfelder, der lange Jahre auch in München lehrte. Diese Diskussion, wir werden am Schluss nochmal drauf kommen, die muss meiner Meinung nach eröffnet werden und letztendlich auch geführt werden. Die nächste Folie zeigt, der Sport braucht die Natur. Und zwar, wir brauchen die intakte Natur. Vorhin hatten wir die ursprüngliche Natur, jetzt haben wir die intakte Natur. Also als Basis unseres sportlichen Erlebnisses. Wir wollen nicht die Natur als reine Kulisse betrachten, sondern wir wollen letztendlich mit einem Naturbewusstsein Sport betreiben. Wir wollen einen Natursport natur- und landschaftsverträglich ausüben. Und das sollte letztendlich die Maxime sein, weil wir auf die Natur, auf eine intakte Natur angewiesen sind. Und dazu gab es in den letzten Jahren eine Reihe von Veranstaltungen, Initiativen auch aus Seiten des Sports, einerseits zu erwähnen vom Deutschen Olympischen Sportbund, Sport bewegt, biologische Vielfalt erleben. Wie sieht es im Moment aus? Im Moment haben wir die Corona-Situation und wir haben sehr schnell gesehen, wie der eine oder andere, die eine oder andere Sportart draußen sich entwickelt und letztendlich boomt. Auf der nächsten Folie sehen wir zwei Beispiele. Das ist einmal das Biken. Ich war selber in der Situation, ich wollte mir ein E-Bike kaufen und musste feststellen, dass die Läden eigentlich leer sind. Und bei Stand-Up-Paddling gab es ja auch letztendlich Lieferschwierigkeiten und es ist die mit Abstand beste Idee. Sie sehen hier die Anspielung auf Corona dieses Sommers. Also SOP, Biken, Mountainbike, alles geht raus. Das ist aber nicht nur erst seit Corona so, sondern in der nächsten Folie sehen wir auch einen Hinweis, wie sich die Entwicklung im Sport abspielt. Wird Biken das neue Skifahren? Eine Frage, die im Alpenvereinsjahrbuch Berg 2018 gestellt wird. Und rechts sehen Sie eine Winterbilanz 2016 von Tirol. Hier fällt Ihnen sicherlich auf, dass diese Winterbilanz, also Wintersportbilanz, wird im Vordergrund mit Mountainbikes präsentiert. Und wenn Sie jetzt aufmerksam diesen Bericht lesen im Berg 2018, dann wird dort Tirol erwähnt, nämlich, dass das Radfahren das Skifahren des Sommers wird in Tirol. Hier sehen Sie also die Verknüpfung zwischen Sommersport und Wintersport im Zusammenhang mit dem Draußensport, dem Natursport. Hier spielen Klimaveränderung, Anpassung, Schneesicherheit und dergleichen eine Rolle. Sport in der Natur steht aber auch bei den Naturschützern ganz oben, vor allem dann, wenn es um Gefährdung geht. Gefährdung von Lebensräumen und Tieren, und das möchte ich Ihnen in der nächsten Folie zeigen, aus einer Arbeit aus Natur und Landschaft aus dem letzten Jahr, wo die Gefährdungspotenziale ermittelt wurden. Und Sie sehen drei Biotoptypen, Ausschnitte aus dieser Darstellung rechts, einmal die Küste, dann terrestrische Offenlandbiotope, überwiegend ohne landwirtschaftliche Nutzung, und unten die Wälder. Und oben fällt auf, dass die stärkste Gefährdung für die Biotoptypen der Küste Sport und Freizeit sind. Mit Abstand ganz nach vorne. Es verwundert dann, dass zum Beispiel Klimaveränderungen, das sehen Sie jetzt nicht, weiter unten bei 8% kommen. Und als wir das gesehen haben, gebe ich Ihnen gerne zu, das hat uns schon erschrocken gemacht. Es gilt jetzt für uns, diese Datenlage zu hinterfragen. Wie wurde sie ermittelt? In dem Material-Methodenteil dieses Artikels ist von Experteneinschätzungen die Rede. Auf der anderen Seite werden umfangreiche Daten aus Flora-Fauna-Habitat-Richtlinienberichte genutzt. Also hier sehen Sie, wie dann doch sehr schnell wieder Freizeit, Sport, Outdoor-Aktivitäten in ein entsprechendes Licht gerückt werden. Was kann man dagegen tun? Was ist dagegen zu tun? Was ist miteinander dafür zu tun? Dafür nämlich für den Natursport. Und zwei Beispiele möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie zeigen. Einmal, das sind die Titelblätter von zwei Schriften. Einmal geht es um den nachhaltigen Sport 2030, eine Perspektive, die vom Beirat Umwelt und Sport beim Bundesministerium für Umwelt erstellt wurde, dessen Vorsitzender ich auch einige Zeit sein durfte. Und da geht es neben den Leitprinzipien eines nachhaltigen Sports vor allem um Verantwortlichkeit, Vertrauen, Transparenz. Und es geht in einem eigenen Kapitel, im ersten Kapitel geht es um Sport in der Natur, um Landschaft, also Sport in der Natur, Landschaft und urbanem Raum. Und dieses Kapitel endet mit einer ganzen Reihe von Empfehlungen. Hier wird vorgedacht, hier wird in die Zukunft gedacht und konkret umgesetzt und diskutiert wird zum Beispiel in der Bundesplattform Wald, Sport, Erholung, Gesundheit, kurz WASEG, das ist das Linke. Hier unten gibt es Empfehlungen und Impulse der WASEG. Und hier geht es um die Vereinfachung der Rechtslage zum Betretensrecht des Waldes. Jetzt werden Sie sich fragen, gut, es hat ein Jurist geschrieben vielleicht, der hier das Betretensrecht vereinfachen will. Nein, das wäre zu kurz gesprungen, denn es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier zu erwähnen, wer alles an dem Tisch saß. Nämlich gemeinsam ist eines der Stichworte. Waldeigentümer saßen dran, der DOSB, Ministerien, die Deutsche Sporthochschule Köln, der Tourismusverband, aber auch Forstverein, Forstwirtschaft, Wanderverband, Jagdverband, der Verband Deutscher Naturparke, auch wir vom Kuratorium waren daran beteiligt. So kann es gehen, so kann man diesen Dreiklang, die Anforderungen an diesen Dreiklang weiterentwickeln. Und so, denke ich, ist das in die eine Richtung. Lassen Sie mich ganz kurz noch auf das Thema Naturschutz, der Mensch und Sport auch mit ein paar geschichtlichen Punkten eingehen. Das ist die nächste Folie, die wir hier zusammengestellt haben. Also wie es letztendlich zu dem Naturschutz kam, aber letztendlich auch, wie es zu der Umweltbewegung, Naturschutzbewegung kam. Lina Hähnle ist hier erwähnt, aber auch Silent Spring, eine der wesentlichen Publikationen, die auch mich sehr beeindruckt hat. Wir haben letztendlich das Bundesumweltministerium, dann den Sportausschuss als ein Sonderausschuss, Olympische Spiele 72. Und wir haben den Beirat 94 gegründet im BMU und 2000 hat Paul Grutzen das Anthropozän hier definiert. Wenn man das weiterspinnt in der nächsten Folie, dann waren es die frühen 80er Jahre, wenn ich bitten darf, die nächste Folie, als es dem Natursport sehr heftig an den Kragen ging, wenn man so will. Es waren hoch emotional geführte Auseinandersetzungen zu Naturschutz und Natursport. Und in diesem Zusammenhang waren es hauptsächlich Kletterverbote, aber auch Hängegleiter. Und aus dieser Initiative heraus, aus diesen Diskussionen mit dem Ziel, eine gemeinsame, starke Stimme des Natursports zu finden, wurde dann das Kuratorium von einigen wenigen gegründet, unter anderem dem Deutschen Alpenverein, der IG Klettern, Kanuverband, Hängegleiterverband und Naturfreunden. Und heute, wie gesagt, sind es 21 Mitgliedsverbände. Vielleicht ganz kurz in die Geschichte, aber ganz kurz nur, dass Sie sehen, wer hier das eine oder andere Mal Vorsitzender war. Der erste Vorsitzende war Dr. Heiner Geißler, den Sie sicherlich alle kennen. Und der zweite Vorsitzende war Winfried Herrmann, der heute Verkehrsminister in Baden-Württemberg ist. Es war also sozusagen 1992 eine Notgemeinschaft, die gegründet wurde. Und im Fokus standen und stehen Sicherung des Zugangs der Natursportler zu ihren Aktivitätsräumen, sowie, das ist ganz wichtig, natur- und landschaftsverträgliche Gestaltung des Sports. Und das ist in der Tat manchmal sehr schwierig. In der nächsten Folie sehen Sie Betreten, Zugang, Regelungen. Der erste Hinweis muss hier auf eine Sportart Kanufahren gehen, wo wir in Deutschland rund 1000 Befahrensregelungen haben. Und aus meiner eigenen Sportart, im Sporttauchen, kann ich Ihnen berichten, es gibt einen See an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze. Die Grenze verläuft direkt durch den See. Auf bayerischer Seite ist Tauchverbot, auf baden-württembergischer Seite dürfen Sie tauchen. Das ist schwer erklärbar, es ist schwer vermittelbar und es wird nicht akzeptiert. Das Stichwort Akzeptanz spielt eine ganz große Rolle und deswegen auch hier auf der Folie, wir müssen zusammen reden, Stichwort Wasek vorhin, runde Tische bilden und letztendlich muss der Natursport aus dieser Täterrolle herauskommen und dazu hilft vielleicht auch der Blick ins Anthropozän, nämlich den Menschen in der Unswelt mitzudenken als Teil des Erdsystems. Wir haben eine gesetzliche Grundlage, die hier in so einem Referat auch nicht fehlen darf, nämlich das Bundesnaturschutzgesetz in der nächsten Folie. Sehen Sie das? Hier möchte ich nur darauf hinweisen, es gab zwei wesentliche Eckpunkte. 1998 wurden letztendlich die vertraglichen Vereinbarungen hier nach vorne gestellt und 2002 war erstmals der natur- und landschaftsverträgliche Sport hier ausdrücklich erwähnt. Wir haben das Betretensrecht in der nächsten Folie und damit die Natur- und Landschaftsverträglichkeit gesellschaftsverträgliche sportliche Betätigung. Und wir sehen das als ein wertvolles Gut. Dies gilt es zu schützen. Wir haben damit aber auch die Leitplanken, nämlich natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigung. Und das führt natürlich an der einen oder anderen Stelle dazu, dass wir sehr schnell erkennen, dass hier über diese Leitplanken, natürlich auch über die Leitplanken, die ich vorhin erwähnt habe, SDGs und auch die planetaren Grenzen, wir in ein Dilemma kommen. Ein Dilemma, das ist sehr schön bildlich dargestellt in der nächsten Folie mit dem Titelbild von Szenealpen. Wir brauchen Raum. Und wenn ich sage wir, dann ist es aus dem Dreiklang alle drei Teile: Natur, der Mensch, der Sport. Und das gilt es letztendlich immer wieder im Auge zu halten. Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Ein ganz wichtiges Stichwort habe ich schon genannt, nämlich nur gemeinsam. Das heißt also, der Sport muss sich auf den Weg machen, gemeinsam mit Naturschutzprojekten zu machen. Und auf der nächsten Folie sind so ein paar Schritte dargestellt. Es geht nämlich dabei nochmal um die Akzeptanz. Es geht um einen partnerschaftlichen Disput. Natürlich auch manchmal emotional. Sport ist emotional. Aber Respekt ist das andere. Und es ist letztendlich an uns jetzt, dass wir gemeinsam die sensible Natur so für und in dem Sport sensibilisieren, dass letztendlich es gemeinsam machbar ist, die Natur zu nutzen, wenn ich das mal sagen darf. Ich mag den Nutzungsaspekt nicht so sehr, und letztendlich sie auch zu schützen. Und dabei helfen, um es nochmal zu betonen, grundlegende Feststellungen wie bei der WASEC oder auch in dem Papier des Beirats. Wir müssen aber auch letztendlich, damit es besser gelingt als bisher, müssen wir neue Gedanken zulassen. Und hier lohnt es sich auch, in andere Länder mal zu schauen, wie gehen die denn letztendlich voran im Thema Naturschutz. Schaut man über die Grenzen in die Schweiz, dann sind dort völlig neue Gedanken im Spiel, nämlich, und es kommt aus der Frage, wie lässt sich Natur schützen und dabei den Rückgang der Arten verhindern, wenn der Mensch doch fast alle Flächen des Planeten nutzt. Also, wie kann man letztendlich dazu kommen, dass wir hier eine Lösung finden? Und Sie sehen dann im letzten Bild, sehen Sie ein paar hier Wege, also der verantwortungsvolle Mensch als aktiven Teil der Natur denken, das Anthropozän. Also letztendlich geht es um die Frage, funktioniert denn die räumliche Trennung von Naturschutzgebieten einerseits und der genutzten Kulturlandschaft andererseits? Lässt sich denn die gestörte Natur wieder renaturieren? Und wie gehen wir mit der dynamischen Veränderung der Artenzusammensetzung um? Sind es denn tatsächlich immer wieder nur die Sportler? Ich gebe hier das Stichwort Neobiota, die wir letztendlich auch neu vielleicht bewerten müssen. Also diese Debatte über den neuen Naturschutz gemeinsam mit dem Natursport hat begonnen. Natursport, Naturschutz inmitten anthropogener Landschaften, das ist die Frage. Die Koexistenz von Sport und Naturschutz, um den es schon lange geht, hat hier vielleicht einen neuen Anstoß, den wir aufnehmen sollten. Der Mensch, der Sport, wir können auf artenreiche und gut funktionierende Ökosysteme nicht verzichten. Naturschutz muss nicht länger sozusagen eine Liebhaberei sein. Der Naturschutz geht uns alle an. Und ohne unsere Unterstützung verliert die Natur. Und ohne gut funktionierende Natur verlieren wir. Verliert der Natursport seine Aktionsräume. Vielen Dank.
Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie das Thema Anthropozän, Stichwort Anthropozän, ausgeführt haben und auch das, was für die Verbände, Sportverbände nötig wäre. Wie schaut es mit Fragen aus? Thomas Michel. Ich habe noch eine Frage.
Ich habe nur eine Frage. Ich verstehe den Satz, die Natur braucht den Menschen. Den Satz verstehe ich nicht. Das erlebe ich draußen in den Bergen ganz anders.
Herr Brümmer, wollen Sie direkt darauf antworten?
Naja, ich weiß nicht, wo das Verständnisproblem liegt, und den Zusammenhang mit den Bergen sehe ich auch nicht. Aber ich habe ja ausgeführt, dass der Sport die intakte Natur als Grundlage sieht, auch für die Gesundheit. Und insofern brauchen wir die Natur schon. Also ich weiß ja nicht, was wir ohne eine Natur machen würden.
Einen Moment, ich glaube, da gab es ein Verständigungsproblem.
Also entweder habe ich mich missverständlich ausgedrückt oder es gab ein Missverständnis. Also ich glaube sehr wohl, dass wir die Natur brauchen, ja. Und der Sport braucht auch die Natur, aber die Natur braucht uns Menschen nicht. Und das war Ihre zweite Aussage.
Doch, um sie zu schützen. Da bin ich anderer Meinung.
Ja, aber das ist aber ein gewaltiger Zusammenhang, der mir gefehlt hat. Darum geht es genau. Da sind wir ja einer Meinung.
Das habe ich erwähnt. Ja. Aber dann haben wir es ja geklärt.
Wunderbar. Axel, hattest du noch eine Frage oder habe ich das falsch gesehen?
Ich hatte jetzt tatsächlich auch ein bisschen den Eindruck bekommen, am Ende sagen Sie, ohne Sport gibt es gar keinen Naturschutz.
Nein, es gibt...
Täuscht dieser Eindruck?
Das täuscht sehr. Es gibt vielleicht einen besseren Naturschutz, der viel besser akzeptiert wird mit dem Sport. Das ist die Aussage.
Gut. Okay. Ludwig Hoferpfennig?
Ja, vielleicht Franz Lustig, hier ist der Ludwig. Ich vertrete ja den Deutschen Alpenverein im Deutschen Naturschutzring. Unabhängig von der aktuellen Situation dort gibt es natürlich immer noch einen großen Widerspruch von den reinen Naturschützern zu den Natursportlern. Auch wenn wir da inzwischen auch im Präsidium mit mehreren Mitgliedern von Natursportverbänden in dem elfköpfigen Präsidium vertreten sind. Also da gibt es schon immer noch ein Spannungsverhältnis. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir im Moment sind, wo viele Menschen oder noch mehr Menschen rausgehen, wird das natürlich verstärkt wahrgenommen. Da läuft aktuell gerade so eine etwas unglückliche Diskussion zu dem Thema. Und ich denke, da sind wir alle gefordert, aufzupassen, dass wir die Natur und den Sport in der Natur so leben und ihn so ausüben, dass wir nicht an das kürzere Ende vor dem Hintergrund des immer stärker werdenden Naturschutzes, reinen Naturschutzes, in diese Situation kommen. Denn das Betretungsrecht ist ein heiliges Gut, der Franz hat es gesagt, und da müssen wir aufpassen, dass das uns erhalten bleibt und das nicht gekippt wird. Danke.
Danke, Ludwig. Gruß aus Stuttgart.
Wunderbar. Für mich stellt sich dann noch die Frage, also wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, Herr Brümmer, dass Sie doch stark dafür plädieren, das Thema Anthropozän mit in das Museum in irgendeiner Weise zu integrieren. Haben Sie bestimmte Vorstellungen?
Ja, also der erste Teil, klar. Also ich plädiere dafür, dieses Thema aufzugreifen, auch im Museum. Und letztendlich geht es wirklich um diese Grenzen, die ja auch in dem Gedankengut und auch in der Definition und in vielen Schriften zum Anthropozän drin sind, letztendlich die planetare Grenzen und die Nachhaltigkeitsziele und daraus dann ableitend letztendlich diese Unswelt denken. Und das ist schon eine ganz andere Herangehensweise auch an Naturschutzfragen. Darin muss man sich beschäftigen, da gibt es noch nicht sehr viel, also zum Sport und im Anthropozän gibt es ganz wenig. Zum Naturschutz im Anthropozän gibt es einiges aus der Schweiz. Diese Arbeiten muss man sich nochmal anschauen. Und da können Sie sicherlich das eine oder andere dann für die Ausstellung mitnehmen. Und ich hatte den Namen Reinhold Leinfelder erwähnt, der ja lange Jahre in München war und in Berlin jetzt ist. Und der ist, was diese Thematik angeht, und wir tauschen uns regelmäßig aus zu diesem Thema, ist er sicherlich einer der Experten in Deutschland. Und da kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie das vertiefen wollen, sich mit ihm in Kontakt zu setzen.
Gut, haben Sie herzlichen Dank. Haben Sie noch Anmerkungen, Fragen im Publikum? Dann würde ich sagen, Herr Brümmer, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie das möglich gemacht haben, jetzt auch doch die Viertelstunde länger. Und danke und einen schönen Tag.
Danke Ihnen. Viel Erfolg noch.
Danke.